Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Herzlich willkommen zu einer erneuten Podcast-Folge aus Berlin. Und heute möchten wir mal über besondere Themen sprechen, meiner Meinung nach. Sehr besondere Themen. Das ist nämlich das Highschool-Jahr Japan und China. Und wir möchten da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, da das ein Thema ist, was vielleicht vielen Leuten noch nicht so wirklich geläufig ist, wo wenig Informationen vielleicht sind. Und deshalb habe ich mir da die Quelle selbst persönlich eingeladen. Und ich würde dich noch mal ganz kurz bitten, hast du zwar schon gemacht in der Folge davor, aber stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
Hallo, ich bin Anja, bin unter anderem für China und Japan zuständig und finde diese exotischen Destinationen ganz besonders und freue mich, dass ich sie betreuen darf.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass du dabei bist und dir Zeit genommen hast für diese Folge. Und ich würde einfach gern direkt das Wort an dich übergeben und dich bitten, dass du einmal ganz kurz was zu Japan, China, die Besonderheiten dieser Länder in Bezug auf Highschool einmal kurz benennst. Mhm.
Die Länder sind das Richtige für jemanden, der nicht englischsprachig unterwegs sein will und der in der Regel schon etwas über die Kulturen weiß. Also es bietet sich wirklich an, Vorkenntnisse zu haben, weil du mehr davon hast. Du hast quasi ein Gerüst im Kopf, an das du schon anbauen kannst. Und es fällt dir deutlich leichter, zurechtzukommen. Deswegen empfehle ich das tatsächlich, nicht über Nacht sozusagen zu sagen, ich will nach Japan, sondern das ist in der Regel auch ein Entwicklungsprozess. Ne? Also das hat man vielleicht über Animes ganz am Anfang oder wenn man in der Cosplay-Szene schon mal eine Figur war oder hat sich das so ergeben oder man hat vielleicht einen chinesischen oder japanischen Freund an der eigenen Schule. Und wirklich die meisten der Schüler, die ich nach Japan und China schicke, haben irgendeinen persönlichen Bezug schon über viele Jahre aufgebaut. Und das ist auch empfehlenswert.
Also du meinst einfach ins kühle Nass kurz zu entscheiden, ja, ich will jetzt nicht unbedingt nach Großbritannien oder Amerika, ich gehe jetzt mal nach Japan, wäre die falsche Entscheidung.
Ja, es ist zwar denkbar und tatsächlich haben wir ein cooles Programm erfunden in Japan, um solche Schnellschuss-Entscheidungen auch zu unterstützen. Aber besser wäre das andere tatsächlich.
Also eher vorbereiten. Wie ist das allgemein mit der Kultur? Wie unterscheidet sich das besonders auch das Schulsystem selber? Ist auch sehr interessant, wenn man jetzt ein Highschool ja macht in China oder Japan. Wie sieht denn das aus? Wie unterscheidet sich das? Warum ist es denn empfehlenswert, wirklich so diese persönliche Bindung schon zu haben?
In beiden Ländern spielt das Gruppendenken die maßgebliche Rolle. Das heißt, du darfst nicht zu individualistisch sein und darfst nicht zu extrovertiert, sage ich mal, auf deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche bezogen sein. Es geht wirklich darum, dass du dich in eine Gruppe integrieren musst. Das kann in der Schule dein Jahrgang sein. Es kann in der Familie, eben der Gastfamilienkontext sein. In Japan spielt die Hausgemeinschaft zum Beispiel auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Und dir muss bewusst sein, dass du ein Teil dieser Gruppe bist, die du auch unterstützen musst. Also zum Beispiel morgens nicht pünktlich aufzustehen, kommt insbesondere bei Jungen immer wieder vor und ist eines der häufigsten Ärgernisse für japanische Familien. Denn wer zu spät aufsteht, blockiert das Badezimmer zu einer Zeit, die eigentlich nicht mehr im Zeitplan vorgesehen ist, kann nicht zusammen mit am Frühstückstisch sitzen, er kann vielleicht verpasst seine öffentliche Nahverkehrsverbindung. Und in der Regel möchten auch die Familien, dass alle gemeinsam aus dem Haus gehen. Also hat das vielleicht auch noch die Auswirkung darauf, dass Gastmutter oder Vater zu spät zur Arbeit kommt deswegen. Und das ist eine Störung, die die ganze Gruppe betrifft, die enorm negativ aufgefasst wird. Und insofern muss der Schüler, der sich für eins der Länder entscheidet, wirklich wissen, dass es nicht so sehr um ihn selber geht, sondern er muss bereit sein und in einem gewissen Sinne auch leidensfähig, nämlich sich den Wünschen und den Bedürfnissen der Gruppe unterzuordnen. Mhm.
Und vielleicht sind wir spezifisch auf das Schulsystem bezogen. Inwiefern unterscheidet sich das Schulsystem selber von dem deutschen, von dem allgemein bekannten, sage ich jetzt mal?
Also in China, ich hatte tatsächlich Möglichkeit, auf zwei Geschäftsreisen einige der chinesischen staatlichen Highschools zu besuchen und auch im Unterricht zu hospitieren. Zum einen kann ich dir sagen, es sind Klassenstärken von 40 plus Schülern, die mit dem krassesten Frontalunterricht zu tun haben. Im Prinzip, der Lehrer steht vorne und erzählt in mehr oder weniger ermüdender Stimme das, was die mitpinseln und am Ende auswendig lernen müssen. Ne? Insofern ist wirklich es nicht ratsam und sinnvoll und empfehlenswert, in den regulären chinesischen Klassen mitzuschwimmen. Deswegen hat sich GLS auch ein Programm ausgesucht und zurecht geschneidert, indem die Schüler zunächst in internationalen Klassen nur Chinesisch lernen, plus Sport, Musik und sowas wie Landeskunde, sagen wir mal. Ne? Und nachdem sie dann im ersten Semester quasi die Sprache so vertieft haben und so sicher darin sind, dürfen sie dann auf eigenen Wunsch hospitieren in diesen regulären Klassen. Wenn es ihnen gefällt, können sie da bleiben. Wenn nicht, gehen Sie zurück ein entsprechendes Level höher und lernen weiter die Sprache, sodass im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich nicht Sinn und Zweck ist, einen akademischen Wissenszuwachs zu haben in Mathe, Physik, Chemie, sondern es geht wirklich darum, die Fremdsprache, nämlich Mandarin oder Japanisch zu lernen, um vielleicht auch in späterer Zukunft oder bei Karriereplanungen dies als Fremdsprache richtig gut zu beherrschen. Mhm.
Wie sieht denn das aus mit außerschulischen Aktivitäten? Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es ähnlich wie bei anderen Highschool-Jahren oder gibt es da auch Besonderheiten?
Es gibt große Besonderheiten. Also in Japan ist es so, dass Schulclubs ein sehr, sehr wichtiges Feld sind. Wenn du dich zum Beispiel als Cheerleading-Mitglied verpflichtest, mhm, ne, dann hast du oder besteht die Erwartung dieser Gruppe, dann ist sozusagen das Bezugsfeld, jetzt sage ich mal, die Cheerleading-Gruppe, das Team. Und wenn es vor Wettkämpfen zum Beispiel dazu kommt, dass du an drei Nachmittagen zwei Stunden Training hast, während du eigentlich nur mit einmal am Nachmittag dich dafür angemeldet hast, da kannst du nicht sagen, du, ich komme nicht, ich habe mit Hausaufgaben oder mit anderen Sachen noch zu viel zu tun, sondern es ist ganz klar, dass du dich diesem Gruppenbedürfnis unterordnest und jetzt zu viel trainierst, obwohl das vielleicht bedeutet, dass du bis Mitternacht danach Hausaufgaben machst. Also diese Schulclubs sind ganz wichtig. Ist wirklich eine Möglichkeit, sich oder die Schule in gutes Licht zu stellen, da Erfolge zu feiern, Auszeichnungen zu kriegen. Die Schule freut sich darüber, dass du dich engagierst. Du selber hast aber quasi nochmal einen zusätzlichen Bereich. Die Schule an sich ist ja schon sehr fordernd. In Japan sitzt du ja im wirklichen Fachunterricht. Du hast also auf Japanisch all die Schulinhalte, muss dafür ganz bestimmt viele Hausaufgaben machen, weil das niemandem leicht fällt, selbst wenn er mit Vorkenntnissen dahin geht. Und zu diesem Lernfeld hast du dann auch noch die Clubaktivität, die du, weil du dich der verschrieben hast, auch entsprechend ernst nehmen musst. Und das kann tatsächlich sehr, sehr anstrengend sein. Deswegen sage ich immer wieder, dass die Schüler, die nach Japan gehen, unbedingt mit Körper und Psyche sehr, sehr stabil sein müssen. Selbstständig und stabil und leidensfähig, wie ich schon mal gesagt habe. Ist zwar ein altertümliches Wort, aber du kommst nicht klar, wenn du dich nicht auch mal zusammenreißt und das durchhältst.
Also Japan und China sind weniger, ich nenne es mal ganz plump, diese Urlaubs-Highschool-Jahre, wo man die Sprache ein bisschen lernt und ansonsten die Kultur kennenlernt und ganz viel Spaß hat, sondern das ist eher wirklich eine Sache, die man echt lieben muss, weil es sehr anstrengend sein kann.
Aber Magnus, ich will nicht sagen, dass es keinen Spaß macht.
Also, nee, um Gottes Willen, das wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass es halt einfach härter ist, dass es weniger Blümchen irgendwie sammeln ist, sondern durchaus anstrengend werden kann.
Es ist echt hart. Und die Lehrer, auch das höre ich oft, sind sehr streng und unfreundlich, wenn sie den Eindruck haben, die Schüler machen nicht genug. Also wer unter seinen Möglichkeiten bleibt, kriegt vom Lehrer ganz ordentliche Kritik zu hören. Und auch das ist nichts für schwache Charakter. Ne? Da kriegst du mal ziemlich eins ab, selbstbewusstseinsmäßig, und fühlt sich vielleicht richtig schlecht, vielleicht hast du dich schon sehr bemüht und trotzdem sagt der Lehrer dann, hättest du aber mehr machen müssen. Das musst du abkönnen, musst du auch kommen sehen, und deswegen lass dich gut beraten und setz dich mit jemandem zusammen, der Ahnung vom Programm hat, bevor du dich dafür entscheidest.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten zum Thema Japan oder China, wo man sagen kann, das machen die so einzigartig und so schön einzigartig, dass das für dieses Auslandsjahr besonders spricht?
Also, schön ist ja eine individuelle oder subjektive Sichtweise. Ne? Also zum Beispiel Peking weiß man ja, dass es eine enorme Luftverschmutzung hat und dass die meisten dort mit Mundschutz herumlaufen. Es macht schon auch Sinn, das so zu tun. Ne? Und trotzdem kann man in Peking eine großartige Zeit haben. Und die Schule, die GLS da zum Beispiel anbietet, ist eine, in der bilingual auch in Englisch, also Englisch und Mandarin quasi, die Schulfächer unterrichtet werden, weil die Chinesen danach selber einen Schulaufenthalt in USA anstreben. Ne? Sodass ich dir sage, trotz Luftverschmutzung in Peking hast du eine großartige Zeit an der Schule, aber ob das schön ist, liegt im Auge des Betrachters.
Also man soll quasi, vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass man sich auf jeden Fall sicher sein sollte, dass man dort auf jeden Fall hin will und die Kultur besonders schön findet oder die einen besonders interessiert. So Kursentscheidungen sind vielleicht nicht das Beste.
Wirklich. Die persönliche Motivation muss gut ausgeprägt sein und man muss sich vorher ganz praktisch fragen und auch mal hineindenken, kann ich das aushalten, will ich das aushalten und wie sind meine Erwartungen? Weil tatsächlich muss man sich darüber im Klaren sein, damit auch das Produkt passt. Also wer in China extrovertiert ist und immer nur seine eigene Meinung am wichtigsten findet, der ist da falsch platziert.
Wie viele Leute gehen denn ungefähr nach China und Japan?
Ich kann jetzt ja nur für den GLS sprechen, ne? Aber wenn wir so, sag ich mal, 150 nach Neuseeland schicken, dann schicken wir 15 nach Japan und ich würde sagen 20 nach China.
Also deutlich weniger. Und haben deutlich die hier... Was sind denn so deren Feedbacks?
Tatsächlich sind die Schüler alle sprachlich super fit, wenn sie wiederkommen. Ne? Das ergibt sich quasi automatisch dadurch, dass du 24 Stunden am Tag mit dieser Sprache konfrontiert bist. Also die machen enormen Sprachfortschritt. Wie sie das empfinden, was sie in der Kultur beobachten, kann wirklich sehr verschieden ausfallen. Ich habe teils Teilnehmer, die lieben es so sehr, dass sie schon ihren Eltern quasi nach der Hälfte der Zeit sagen, ich werde hier auch später studieren, das ist genau mein Ding. Und andere haben Schwierigkeiten mit der, zum Beispiel diesem Lernstress und der Kritik, der von Seiten der Lehrer dann auch auf einen herabrieselt, und sind froh, dass sie aus diesem Druck heraus in Europa wieder mehr Liberalität und Einfühlungsvermögen vorfinden.
Also es gibt quasi da auch gespaltene Meinungen.
Ja, wirklich. Das ist für jeden Schüler eine ganz eigene individuelle Erfahrung, die man nicht verallgemeinern kann.
Würdest du sagen, dass das das Auslandsjahr ist, wo man sich im Vorhinein die meisten Gedanken machen soll, ob es denn wirklich das Richtige ist?
Ja, in der Tat. Weil es auch so viel Anstrengung bedeutet, ja.
Dann würde ich dich jetzt noch fragen, gibt es irgendwelche weiteren Besonderheiten über China und Japan in Bezug auf das Auslandsjahr, die du noch mal loswerden wolltest?
Ich finde wichtig, in einem Land wie China vorher zu wissen, wo man hinkommt. Insofern kann ich empfehlen, dass man sich ein Programm aussucht, in dem im Vorfeld bekannt ist, welche Schule, welche Stadt es wird und wie die Unterbringung erfolgt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man die ganze Zeit bei einer Gastfamilie wohnt oder aber im Internat oder eine Kombination aus beiden, dass ich Montag bis Freitag im Schulinternat auf dem Campus lebe und nur am Wochenende in die Familie komme. Das, finde ich, sollte man vorher wissen. In Japan ist es möglich, dass man auch ohne Vorkenntnisse startet, indem man ein Programm wählt, das nicht die Highschool als Hauptleistungsmittelpunkt hat, sondern eine Sprachschule. Das heißt, mein Alltag besteht hauptsächlich darin, die Sprache in einer Sprachschule zu lernen, also ohne diesen ganzen Highschool-Stress, und kriege trotzdem altershomogene Freunde dadurch, dass ich AGs an einer Highschool besuche. Wir haben ein solches Programm extra erschaffen für all die, die eben mit weniger Vorkenntnissen oder überhaupt sich tatsächlich eher kurzfristig entscheiden, dass sie.
Um nochmal das Thema jetzt ein bisschen mehr abzurunden, wir haben schon relativ viel über die Schule gesprochen. Was gibt es denn für kulturelle Besonderheiten, die du gerne nochmal nennen würdest, wo du meinst, ey, das gilt es zu beachten?
Ein Lieblingsbeispiel von mir ist es, zu lernen, wie ein Nein klingt in Japan oder China. Wir sind es ja gewohnt, sehr deutlich zu sagen, was uns nicht gefällt, und haben gar kein Problem, Nö zu sagen oder Nein oder das geht nicht. Ganz anders dort. Da ist ja eins der wichtigsten Konzepte, dass du dein Gesicht nicht verlierst. Weder als Bittsteller noch als der, der antworten muss. Deswegen kommt es wirklich oft vor, dass eine Antwort heißt, ich weiß nicht sicher, ob ich es bewerkstelligen kann, oder ich werde mal sehen, was sich tun lässt, oder das könnte schwierig werden. Es gehört tatsächlich zu den wichtigsten Schwierigkeiten, dass du als Teilnehmer, als Schüler verstehst, dass das schon das endgültige Nein war. Dass du also nicht 2 Stunden oder 2 Tage später wiederkommst und fragst, wie ist es denn jetzt, hast du was für mich rausfinden können, sondern dass du siehst, deutlicher kann er nicht werden, das ist das Nein, ich akzeptiere das.
Ich glaube, allgemein muss man sich wahrscheinlich relativ stark auf die Kultur anpassen, da die doch schon von Grund auf verschieden ist, oder?
Ja, ich habe noch ein schönes Beispiel. Stell dir vor, 2 Nachbarinnen treffen sich und die eine sagt in Deutschland zur anderen, oh, deine Tochter übt aber fleißig Klavier. Was würdest du denken, Magnus? Was heißt das hauptsächlich?
Ja, dass die sehr engagiert ist und sehr gut Klavier spielt wahrscheinlich.
Würdest du es als Lob, als etwas Positives empfinden?
Also ich würde es entweder als Lob empfinden, oder wenn ich, kommt auf den Nachbarn, vielleicht würde ich auch denken, dass die Tochter zu viel Krawall macht.
Ja, so ist es in Japan. Das ist das, was die Nachbarin maximal sagen kann, um ihren Unwillen darüber auszudrücken, dass sie ständig mit diesen Klavierübungen behelligt wird.
Mhm. Also von Grund auf verschieden quasi.
Ja, es ist eine indirekte Kommunikation, ja.
Muss man sich da auch in Sachen Ernährung stark umstellen? Oder ist das, sag ich mal, europäisch?
Also es gibt sehr leckere vegetarische Optionen. Nur im klassischen Highschool-Programm in Japan darfst du leider nicht Vegetarier sein, weil die asiatische Familien drücken ihre Gastfreundschaft sehr über Essen zubereiten aus. Es ist also von großer Wichtigkeit, dass der Gast nicht mäcklich ist. Und Vegetarier würden ja per se mäcklich sein müssen, weil viele, auch insbesondere Soßen, immer irgendwelche Fleischbestandteile haben. Sodass man aus diesem Grund, wenn man bei einer Gastfamilie untergebracht ist, in jedem Fall wirklich offen für alle Essensbestandteile sein muss.
Und sonst kulturell, wenn man jetzt, sag ich mal, durch die Stadt läuft oder so, gut, sonst irgendwelche Sachen, auf die man sich einstellen muss, die man vielleicht schon mal, ich sag mal, vorgewarnt werden müsste?
Ja,
oder?
Es gibt Regionen in Japan, da kriegst du keine englische Ausschilderung. Da musst du mit japanischen Schriftzeichen klarkommen, sonst weißt du überhaupt nicht, wo du bist und weißt du auch nicht, welchen Bus du nehmen musst.
Da kommen wir wieder auf das alte Thema zurück. Man sollte sich echt sicher sein, am besten auch schon Vorkenntnisse haben, wenn man sich
auf
das entscheidet.
Auf jeden Fall.
Ich finde, das sind prinzipiell erstmal schöne abschließende Themen gewesen, vielleicht auch abschließende Worte gewesen. Es sei denn, es gibt von dir jetzt noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest.
Traut euch, beide Länder sind wunderschön.
Also, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder ihr jetzt überlegt, ist das wirklich das Richtige, könnt ihr uns einfach eine Mail schicken oder uns anrufen. wir beraten euch da auf jeden Fall gerne und da findet man auf jeden Fall einen Weg und eine Lösung, wie man das umsetzen kann. Deshalb seid da nicht scheu, sondern tretet in die Kommunikation und da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal und auch bei euch. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß hattet beim Zuhören, dass es informativ war. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.